Wir kommen zur Predigt heute Morgen. Und die Predigt hat uns Zara Botta. Sie hat sich beworben auf die ausgeschriebene Stelle als Pastorin bei unserer Gemeinde. Und ist eben heute Morgen da, für uns Predigt zu haben, dass wir sie ein bisschen lernen können. Sara, du darfst gerne vorkommen und dann würde ich noch für dich beten. Jesus, wir danken dir ganz fest, dass Zara da ist, dass du sie heute hierher geschickt hast. Und wir bitten dich Segen über ihr, dass du ihr deine Worte schenkst, dass du ihr die richtigen Gedanken gibst und die Worte zu formulieren. Und wir beten, dass du in unseren Herzen einfach genau das tust, was du tun willst, durch das, was sie von dir sagen wird. Dass wir dich dürfen besser lernen kennen und dass wir dürfen lernen, uns und die Welt besser durch deine Augen zu sehen. Danke, bist du da und dürfen wir vertrauen, dass du am Wirken bist heute Morgen. Amen. Amen.
Merci vielmals. Schön, seid ihr da und danke viel mal an die Gelegenheit. Der Druck ist ja gar nicht hoch, oder? Ich mich mit einer Predigt vorstellen. Und gleich, ich habe mich gefreut. Wirklich. Ich weiss nicht, wer alles vom Internet ist, gerade den Titel nachschauen, und alles schon gesehen hat, was ich für eine Stelle ausgewählt habe. Das ist ganz eine bekannte. Jesaja 53, die ersten 5 Verse. Ich denke, ein Teil von euch könnt das schon mal gerade aus dem Kopf zitieren. Für die anderen lesen ich es dann noch. Wenn ihr den Titel aber gelesen habt, habt ihr auch gesehen, dass ich ganz einen anderen Teil genommen habe, als man meistens nimmt. Es geht mir nämlich heute nicht um den Opfertod von Jesus, der da drinnen ja ist, sondern Jesus, ein Mann, vertraut mit Leiden. Der Jesaja hat das an Israel geschrieben, wo sie im babylonischen Exil waren. Menge Kilometer weg von den Heimen, entführt, gefangen. Sie hatten zwar viele Freiheiten gehabt, die sind nicht einfach im Gefängnis gehockt, sondern die haben geschafft, die haben Häuser gebaut, die haben dort wohnen können und gleich, es ist nicht wie daheim. Das heisst, die haben Leiden gehabt. Die haben Heimweh gehabt, die waren in Gefangenschaft. Die waren plötzlich in einem Umfeld, das nicht nur kulturell, sondern auch geistlich komplett anders war und haben sich dort zurechtfinden. Und so ist das als allererstes für sie eine Botschaft gewesen, es gibt einen, der mitleidet. Und natürlich, wie wir die Stelle alle kennen, es ist eine Prophetie über den Messias, über Jesus. Ich werde die Verse in 2 Schritten lesen und zwischendrin noch etwas dazu sagen. Verse 1 bis 3. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen, und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jesus, im Verlauf der Kreuzigung, war entstellt, dass man ihn als Mensch nicht mehr erkannt hat. Die Menschen haben sich von ihm abgewendet, weil es so schlimm war es, diesen Mann zu sehen. Also wenn man dem etwas nachgeht, was die Römer mit diesen Verurteilten gemacht haben, das ist nur grusig, das ist nur schlimm. Und Jesus hat es erträgt. Aber es hat auch damit zu tun, was man dann für ein Verständnis hatte. Und zwar ist es ganz einfach, wenn ich Gott gehorsam bin und Gottesfurcht habe, dann führt das zu Segen und sogar Schönheit. Das hat alles einen positiven Einfluss auf mein Leben und es geht mir rundum gut. Wie das hebräische Wort Shalom sagt. Shalom ist mehr als einfach Frieden. Shalom ist ein rundum Wohlergehen. Es stimmt einfach alles. Und der Umkehrschluss ist eben auch, so genommen worden. Das heisst, wenn jemand gelitten hat, wenn es jemandem schlecht gegangen ist, dann muss das sein, weil der Gott nicht gehorsam war oder fehlende Gottesfurcht hatte. Und darum hat man sich abgewendet, weil man Angst hatte, dass man dann plötzlich Teil von diesem Fluch wird. Dass das plötzlich überschwappt. Wie das in den Gesetzen war, weil etwas Unreins war und ich das angelenkt habe, bin ich unrein geworden. Habe ich nicht mehr in den Tempel dürfen, bis ich wieder bei rein war. Es hängt ganz fest mit dem zusammen. Die Menschen haben sich abgewendet. Und das war natürlich auch, wenn mir selber Leid getroffen hat, habe ich angefangen zu suchen. Wo habe ich etwas falsch gemacht, dass mir das jetzt passiert? Und ich glaube, diesen Satz, den kennen wir. Das machen wir selber auch. Teil mehr, teil weniger. Aber irgendwo landen wir dort. Was habe ich eigentlich falsch gemacht? Aber es stimmt nicht immer. Es gibt Momente, wo wir Fehlentscheidungen treffen und Konsequenzen müssen tragen. Aber wir leben in einer gefallenen Welt. Wir müssen nur die Nachrichten lesen oder anschauen und dann sehen wir das. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er sagt nicht, ich habe den Sieg und darum werdet ihr nie Angst haben. Ihr werdet Angst haben. Aber in mir dürft ihr getrost sein, weil ich den endgültigen Sieg habe. Die Welt hat am Schluss nicht viel zu sagen. Es ist eine Anerkennung von dem Leid und dem Schmerz, den wir in der Welt erleben. Weil wir in einer gefallenen Welt sind. Es gibt noch einen anderen Vers, wo man in die ähnliche Richtung, Römer 8, 35. Wer kann uns trennen von der Liebe von Gott? Nicht Schmerz, nicht Bedrängnis, nicht Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr und Schwert. Er hat nicht gesagt, wir werden es nicht erleben. Wir haben das Vorrecht, in einem Land zu leben, wo wir ganz viel von dem nicht erleben, sondern wo wir einfach uns dürfen entfalten. Und gleich Angst kennen wir, glaube ich, auch. Bedrängnis sieht vielleicht anders aus, als bei jemandem, der direkt verfolgt wird. Aber es trennt uns nicht von Gott. Und so ist Jesus ein Mann, der vertraut ist mit Schmerzen und Leiden. Er kennt das alles. Obwohl, dass er die Sünde getragen hat. Er ist nicht mit dem Leiden vertraut, weil er etwas falsch gemacht hat. Sondern, weil er sich an unsere Stelle gestellt hat. Wo er gesagt hat, ich mache das. Und es sind die Verse 4 und 5. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Da ist die Antwort, warum Jesus entstellt wurde. Und als ich die Verse wieder gelesen habe, ist mir plötzlich aufgefallen, dass das wie zwei Teile hat. Der eine ist das Leiden und der Schmerz, den er von uns getragen hat. Und der zweite Schritt ist nachher, wegen unserer Sünde, ist er durchbohrt und zerschlagen. Es hat die zwei Teile drin. Und ich möchte eben heute den Fokus auf den ersten Teil, das Leiden und der Schmerz. Und jetzt weiss ich nicht, die Teile haben das vielleicht die Stellauswendung nach Luther oder Zürcher oder weiss nicht was für eine Übersetzung. Können das und sagen, ja, aber da steht ja Krankheit und Schmerz. Und das ist so. Ganz viele Übersetzungen brauchen das. Und ich bin wirklich nachschauen, was heissen denn die zwei Worte. Weil Krankheit und Schmerz, dann landen wir beim Körperlichen. Bei Leiden haben wir eher noch das Gefühl, es hat noch etwas mit unserem Herz und unseren Emotionen zu tun. Und es ist so, das erste Wort kann man wirklich mit Krankheit übersetzen, aber auch einfach allgemeines Leiden. Es hat so einen kleinen Teil drin, es ist mehr als nur physisch. Und das zweite Wort ist aber dann wirklich Leiden, Schmerz und Kummer. Und wenn wir jetzt die zwei zusammennehmen, dann können wir wirklich sagen, es ist mehr als eine Krankheit. Es ist mehr als ein Bein gebrochen. Es geht wirklich um unser Herz. Jesus ist auch mit diesem Schmerz vertraut. Nicht nur mit dem Körperlichen, den wir am Kreuz eigentlich dargestellt sehen, wenn wir uns das vorstellen. Sicher auch, weil die Seele und der Körper ist ganz, ganz eng verknüpft. Ich glaube, das merken wir alle, wenn wir uns ein bisschen überlegen. Es gibt ja so Leute, die werden einfach schön. Ich erlebe das bei meiner Arbeit im Altersheim. Es gibt so Leute, die sind einfach schön. Und dann lernt man sie kennen und dann merkt man, die haben so einen Frieden, weil einfach das Leben aufgeräumt ist. Und dann gibt es Leute, die mehr fast einfach sehen, es geht ihnen nicht gut. Und sie sehen kränker aus. Und dann lernst du sie kennen und siehst, was für ein Knust die ist. Und es geht nicht um einen Vorwurf, sondern das sind Lebensgeschichten, die wir herumtragen. Und das hat einen Einfluss. Wie es unserem Herz geht, hat einen Einfluss darauf, was wir ausstrahlen. Darum ist die Seele und der Körper ganz eng benannt. Und Jesus ist mit diesem seelischen Leiden vertraut. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ich da für ein Hirngespinst aufbaue. Wo sieht man denn das, nebst dem, dass er über Jerusalem gerannt hat? Es gibt einen Vers im Hebräer 5, Vers 7. Solange Jesus hier auf der Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Jesus hat geschrien unter Tränen, die er gerungen hat. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, um herauszufinden, wo ist denn das war in der Geschichte von Jesus. Und das finden wir in den Evangelien. Es gibt nämlich nur eigentlich eine Möglichkeit, weil das Kreuz hat er wie ein Lammer getragen, der nicht mehr sagt. Dort hat es noch einen Schrei gegeben, kurz bevor er gestorben ist. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und sonst hat er nichts gesagt. Er hat es einfach erträgt. Er hat auf keinen Vorwurf Antwort gegeben. Er ist einfach durch. Da gibt es nur noch eine Möglichkeit. Und das ist der Garten Gethsemane. Und ich möchte euch die Verse aus dem Lukas lesen, wo Jesus mit seinen Jüngern in den Garten ist gekommen. Er entfernte sich etwa einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete: Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Das ist ein Phänomen, das man übrigens herausgefunden hat, dass wenn man ganz fest Angst und extremen Stress hat, dann kann es wirklich passieren, dass man anfängt, Blut zu schwitzen. Das war nicht einfach nur bei Jesus, sondern das ist etwas, das man sogar medizinisch herausgefunden hat. Das ist wirklich so, aber es muss ganz extrem sein. Also dieser Moment war so intensiv, dass Jesus Blut geschwitzt hat, obwohl ein Engel kam und ihm noch Kraft gegeben hat. Und ich glaube, das war nicht nur, weil er gewusst, was er wird erleiden wird, sondern ich glaube, es ist, was dort in diesem Moment passiert ist. Und er sagt, der Kelch. Und ich glaube, der Kelch ist nicht einfach nur ein Symbol, sondern ich glaube, der Kelch war gefüllt mit dem Leiden der ganzen Welt, den Emotionen und dem Schmerz der ganzen Welt, die er dort getrunken hat. Und er hat ihn zum Schreien gebracht, weil es so viel weh da hat. Und das ist das Mitleiden von Jesus, wo er aus uns leidet. Das waren deine und meine Tränen, die ich in meinem ganzen Leben besitze und noch in Zukunft werde vergiessen. über Sachen, die ich traure, die mir Schmerzen geben. Und ich habe mir angefangen zu überlegen, es könnte sein, dass es für Jesus schlimmer war, als die Sünde zu tragen. Nicht, dass es etwas Kleines war, weil Gott verlassen hat, was er am Kreuz erlebt hat. Das ist das Schlimmste auf der Welt, das man erleben kann. Aber ich glaube, er nimmt unser Herz und unsere Emotionen so viel ernst, dass ihn das zum Schreien gebracht hat. Was hat das jetzt mit uns zu tun, dass er das alles gemacht hat? Oder? Das war vor 2000 Jahren. Ganz viel. Wenn wir leiden, wenn wir Ungerechtigkeit erleben, dann haben wir ganz viele Fragen. Das ist ganz normal. Dann kommen ganz viele Emotionen hoch. Das ist das eine, ist der Schmerz. Es tut weh. Vielleicht aber auch Wut. Und vielleicht ist wirklich jemand die Schuld, dass mir es jetzt so geht. Vielleicht ist es so einfach die Situation, die dazu geführt hat. Es spielt nicht einmal eine Rolle. Aber es ist alles, was ob sie kommt. Und vielleicht spüren wir sogar Anklage Gott gegenüber. Und das ist die erste Reaktion. Meistens darf man doch nicht. Geht es noch? Ich möchte dann auch noch drauf kommen. Die Realität ist, es gibt keine schnellen Antworten. Und auch wenn ich über das predige, möchte ich euch keine schnellen Antworten geben. Sondern es ist ein Prozess, wo unser Herz darf geheilt werden. Wo wir dürfen in das Fundament eines Friedens hineinkommen, das uns nicht mehr geklaut werden kann. Gleich, was ringsherum passiert. Und Jesus hat dir nie versprochen, dass wir nicht leiden werden. Das ist, was ich am Anfang gesagt habe. Wir leben in einer gefallenen Welt. Aber, und es gibt einen Bibelvers, wo manchmal eben in so Momenten Horti gebraucht wird und er wird einem Horti um die Ohren geschlagen. Und dann denkt man, was soll jetzt mit dem? Aber ich kann noch anders nehmen. Schreiben wir 8,28. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und dann kann man noch ganz seelsorgerlich, unfreundlich anhängen, musst nur genug glauben. Und dann bist du definitiv am Boden zerstört, oder? Aber es ist nicht das, was Jesus dir sagt, sondern es ist, Jesus sagt, ich brauche alles. So wie es einer in einem Lied geschrieben hat, aus dem Mist von meinem Leben machst du Dünger für deine Reben. Das ist der Vers. Das ist ein Vers, der sagt, wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht fertig. Wo Jesus macht fertig, was er angefangen hat. Und es gibt Sachen, die erst nach dem Tod in der Ewigkeit fertig sind. Darum hilft es uns, mit dieser Perspektive von Ewigkeit zu leben. Und spätestens dann gibt es keine Tränen und kein Leiden mehr. Aber die Ewigkeit fängt übrigens heute an. Das ist nicht etwas in Zukunft. Die fällt heute an. In dem Moment, in dem ich mein Leben Jesus vertraue, lebe ich in der Ewigkeit. Es gibt einfach zwischendrin Zügelte von dieser Welt in die andere. Von der gefallenen Welt in den Himmel. Aber die Ewigkeit fällt heute an, weil die Ewigkeit hat etwas mit Zeit zu tun. Für immer. Und dann kann der Vers das Fundament werden, wo wir darauf stehen und sagen, es kommt gut, auch wenn ich es nicht sehe. Es kommt gut, auch wenn es vielleicht noch weh tut. Und im Römer 8 gibt es aber noch ein zweites Versprechen. Jetzt muss ich es vornehmen, das kann ich nicht mehr so zitieren. Der Vers 18. Der Paulus schreibt, ich bin aber davon überzeugt, dass unser jetziges Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Jetzt wird es handfest. Oder zum Guten dienen, das ist noch so ein bisschen schwammig. Das ist ja, ja, das kann man noch zu gut definieren, oder? Und Gott, der ja grösser ist und grössere Gedanken hat, sieht vielleicht etwas als gut, was ich nicht verstehe. Das kann man gäbig wegdiskutieren. Aber Herrlichkeit, es ist herrlich. Das wird handfester. Und man kann den Vers lesen als, ja, das ist die zukünftige Welt im Vergleich mit der heutigen Welt. Aber ich glaube, es hat auch etwas ganz Persönliches zu tun. Das Leiden, das ich als Person durchgehe, ist weniger als die Herrlichkeit, die ich mal sehen würde. Und ihr seid eine Gemeinde mit einer langen Geschichte. Wo ganz viele Leiden erlebt hat. Das ist nicht unsere Generation. Aber die Herrlichkeit wird grösser sein. Und so ganz persönlich. Das ist wieder die Ewigkeitsperspektive, hilft es noch ein bisschen einzuordnen. Wo manchmal, wenn einem einfach nur noch alles weh tut, weil es nicht läuft, wie es sollte, dann hat man das Gefühl, es sei ein bisschen leere Worte. Wir ganz ehrlich sein. Aber eigentlich ist so das Fundament von Gottes Wort, wo wir darauf stehen dürfen, wo er sein Wort haltet. Im Leiden werden wir geformt wie sonst nie. Dort wird es gedrückt, wie die Perle in der Muschel, oder die Zahnkörnchen, die die ganze Zeit reibt. Es tut weh, aber es formt etwas. Und es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, Gott mutet uns nicht mehr zu, als wir können tragen. Das ist auch das Versprechen, das er uns gegeben hat. Das heisst, ich habe die Fähigkeit, durchzugehen und ihnen besser rauszukommen. Weil Gott liebt es, aus zerbrochenen Sachen etwas zu machen, das besser ist, als es am Anfang war. Aber das heisst dann nicht, richtig emmentalerisch, jetzt schlucke ich einfach alles, gering machen und säckeln. Jesus hat das Leiden getragen und nicht als stark wie ein Löwe, wo er reinkommt, das Problem löst und dann ist es vorbei. Das ist das, was ihm die Pharisäer gesagt haben. Die anderen hast du geheilt, komm doch vom Kreuz oben runter. Das wäre der Löwe gewesen, der sagt, ich demonstriere, wie stark das ich bin. Aber er ist als Lamm durch diesen Prozess durch. Sanft wie ein kleines Schäfli. So zerbrechlich hat er gespürt, was wir spüren. Und so dürfen wir uns von ihm heilen. Und das ist nicht einfach etwas, wo wir übergestülpt sind, schnell ein Gebet sprechen und sagen, so, das ist alles gut. Jetzt kannst du frisch und fröhlich weiter auf deinem Weg gehen. Und unser Herz braucht manchmal Zeit. Das braucht manchmal sogar ganz viel Zeit, bis wir vergeben können. Das ist ein wichtiger Teil drin. Und manchmal muss der Kopf sagen, so, jetzt entscheide mich, diesen Schritt zu machen und das Herz kommt dann nachher. Aber das Herz braucht manchmal Zeit und das Schöne ist, Gott hat die Zeit. Und jetzt kommt die ganz gute Botschaft. Aus Heilung gibt es Vollmacht und Herrlichkeit. Und dann können wir eine mathematische Rechnung aufstellen für die, die eher so ticken. Je mehr verletzt ich bin, umso mehr Heilung erlebe ich, also gibt es mehr Vollmacht. Weil in jedem Schritt der Heilung steckt eine Gottesbegegnung. Jeder Moment vom Schmerz, vom Zerbrochensein, ist eine Möglichkeit, die Gott dir und mir begegnen kann, auf eine Art, wie ich ihn sonst nie erleben würde. Und es baut an meinem Vertrauen. Das trägt in die Zukunft. Weil eine Logik, die ich mal gehört habe oder gelesen habe, da kann jemand kommen und ein gutes Argument bringen. Nein, es wieder ist wegdiskutiert. Aber eine Begegnung, da können mir ganz viele Menschen sagen, das stimmt nicht, das ist nicht möglich, das kann es gar nicht geben. Ich weiss, was ich erlebt habe. Das kann man mir nicht nehmen. Auf dem kann ich aufbauen. Heilig heisst aber auch nicht einfach sagen, es war nicht so schlimm gewesen. Tu doch nicht so schwierig. Sondern es ist das Gegenteil. Der erste Schritt ist, mal herzuschauen und zu sagen, es ist schlimm. Und es hat weh da. Ich habe vorhin gesagt, wir tragen einen Rucksack mit uns um. Und in diesem Rucksack hat es häufig auch noch ein paar Kämpfe drin. Und die haben noch ziemlich viel Sang und Haar dran. Und wenn ich von diesem Prozess rede, dann heisst es, ich stelle diesen Rucksack ab. Und jetzt nehme ich einen und andere von diesen Kämpfen vor. Und ich schaue ihn richtig gut an. Und er gibt ihn an Jesus. Dass er ihn tragen kann. Wo ich muss ihn nicht tragen. Aber das heisst, ich nehme das ernst. Ich sage nicht, es gibt keine Kämpfe in meinem Rucksack, ich laufe jetzt einfach weiter. Sondern ja, es gibt sie. Und dann kann ich Emotionen in Wort fassen. Und besonders Gott gegenüber einfach ganz ehrlich werden. Und dann komme ich jetzt eben zu der Anklage. Manchmal hilft es uns, Gott das auch zu sagen. Und dann kommt es ans Licht. Gott ist gross genug. Er verträgt es, wenn wir ihn nochmal anschreien und sagen, hey, jetzt komme ich einfach nicht nachher. Und wir haben hier im Emmental zum Glück ganz viele Wälder. Die sind nicht nur zum Wandern und zum Pilzli sammeln und zum Jagen und so weiter schön, sondern die sind auch sehr gut brauchbar. Nämlich dann, wenn man mal schreien muss. Ich würde einfach schauen, dass es nicht neben dem Wanderweg ist. Aber dann kann man richtig ehrlich werden, weil es niemand hört. Wichtig ist, dass wir nicht dort bleiben. Wo wir in der Anklage Gott gegenüber bleiben, dann wird es hoffnungs- und bodenlos. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt, im Ernst nehmen und zu sagen, ich komme nicht nachher. Wieso hast du das zugelassen? Dass er nachher reinkommen kann. Und vielleicht braucht es dort auch Hilfe von jemand anderem. Diese Sachen können wir mit Gott selber lösen. Und für andere brauchen wir jemanden, dem wir genug vertrauen, dass sie uns in den Hang nehmen können, dass wir eben nicht in dieser Hoffnungslosigkeit drinnen bleiben, sondern können weitergehen. Und uns durchwinden, durch diesen Prozess durch, bis wir dort da können und sagen, und jetzt vertraue ich Gott. Jetzt kann ich wieder schnaufen. Jetzt habe ich wieder Boden unter den Füßen. Jetzt kann ich weitergehen. Und ich glaube, dass Gott immer noch das Beste für mich will. Trotzdem, dass das jetzt alles war. Und in diesem Prozess, ich habe vorhin gesagt, jede Begegnung mit Gott baut Vertrauen. Kann uns Gott begegnen. Und ganz häufig begegnet uns Jesus anders, als wir es erwarten. Und ich möchte euch das Beispiel von jemandem erzählen, wo das in einer Seelsorgeschulung erzählt hat. Der hat einen Vater gehabt, der im Rollstuhl war, komplett gelähmt. Und er ist irgendwo zwischen 6 und 8, vielleicht auch 10 gewesen, ganz genau weiss ich es nicht mehr. Und sein Auftrag war, zu diesem Vater zu schauen. Und eines Tages, als er alleine war, daheim, ist der Vater umgekehrt und einfach am Stubenboden gelegen. Und der Bub war komplett überfordert gewesen. Das war so ein Moment vom Versagen und Hilflosigkeit gewesen. Das Einzige, was er machen konnte, ist neben dem Vater am Boden liegen und rennen. Und nicht mehr gewusst hat, was er noch soll. Und das war für ihn so ein negativ prägender Moment, den er das ganze Leben durchgetragen hat. Als Erwachsener schaut man her und sagt, ja, irgendwann ist, glaube ich, die Hilfe gekommen. Das weiss ich nicht einmal mehr, wie die Geschichte geändert hat. Aber als Erwachsener schaut man her und sagt, ja, das war ein schwieriger Moment, da kann man damit umgehen und dann geht man weiter. Aber als Kind kann das ganz schwierig sein. Und das zeigt schon, dass Emotionen ganz subjektiv sein. Was mir weh tut, tut dir vielleicht nicht weh. Und das ist okay. Umgekehrt genau gleich. Und der Mann hat das mit sich getragen. Der versagende Moment, bis er in der Seelsorge, dass er mal angegangen ist. Und dann hat er so eine Gottesbegegnung gehabt. Und zwar hat er sich selber gesehen, dort am Boden, ist wieder eine Situation drin, im Grennen. Und dann kommt Jesus zur Stubentür rein. Und dann hat er erwartet, was wir wahrscheinlich alle würden erwarten in diesem Moment. Jesus kommt und stellt meinen Vater auf. Und Jesus ist gekommen und ist neben dem Buben am Boden gelegen und gerannt. Mit ihm zusammen. Und das war der Schlüssel gewesen, dass er als dann erwachsener Mann emotional aufstehen konnte aus der Situation und zur Tür auslaufen. Weil jetzt Jesus da ist, der am Boden gerannt. Und nicht mehr er. Und er das nicht mehr tragen muss. Und das ist der Heilungsprozess, den Jesus macht. Weil 20 Jahre später kann ich nicht zurück an den Vater aufstellen. Und einfach sagen, es war nicht so schlimm gewesen, das ändert einfach nichts da innen. Wir funktionieren nicht so. Jesus leidet in diesen Momenten alles uns. Er erlebt das mit deinen und meinen Emotionen. Genau so, wie ich das erlebe. Und es gibt die Möglichkeit, dass ich aufstehen und rausgehen kann. Wo Jesus den Platz nimmt. Und das gibt dann Freiheit. Das gibt ein Aufschnaufen. Und ich kann nachher über die gleiche Situation reden, ohne den Schmerz. Dann weiss ich, jetzt bin ich geheilt. Weil es mir nicht mehr wehtut, wenn ich darüber rede. Das macht es nicht ungeschehen. Das ist Teil unserer Geschichte. Und daraus verlieren die Warum-Fragen. Warum ich? Warum so lange? Warum gerade dann? Warum nicht anders? Die verlieren an Gewicht. Und ich kenne den frommen Trick, dass man es umkehrt. Warum sollte man nicht fragen? Das ist endlos. Oder? Also fragt man, für was? Und findet genau gleich keine Antworten. Das ist nämlich nur Eigenpsychologie, die nichts hilft. Aber die verlieren an Gewicht. Und es gibt eine Lebensfreude, die wieder hergestellt wird. Und es hängt wieder mit dem Vertrauen zusammen. Gott versteht im Fall, durch was durch ich gegangen bin. Und zwar nicht nur als der Aussenstehende, der zuschaut und alles im Griff hat, sondern als der, der mit mir unterdurch ist und es mitgespürt hat, was ich erlebt habe. Und das baut ein Fundament von Vertrauen, das mich hat. Und wenn das nächste Mal etwas passiert, das ich mir nicht vorgestellt habe, kann ich schon ganz anders daher. Und wenn mich Gott der trägt und geheilt hat, dann wird er es hier auch wieder machen. Und dann wird der Psalm 23 plötzlich ganz real. Auch wenn ich wandere im Tal vom Todesschatten, fürchte ich kein Unheil, weil du bist bei mir. Nichts kann mich aus der Hang von Gott reissen und von seiner Liebe trennen. Und dann gibt es noch einen zusätzlichen Effekt, der vor allem für unser Umfeld ganz wertvoll ist. Kennt ihr den Knopf, den man drücken kann? Bei Personen. Bei denen braucht es nur ein Wort und dann steigen sie schon Palmen auf. Bei denen braucht es eine Handlung und bei mir viele kommen und dann bin ich dort oben. Es gibt schön Wetter. Es wäre gäbig, wenn man es so machen könnte. Die Knöpfe die haben immer etwas mit einem Erlebnis zu tun. Es sind immer irgendwo Schmerzen, die dranhängen. Und wenn die geheilt werden, dann gibt es die Knöpfe nicht mehr. Dann kann man einfach drücken und es passiert nichts. Und das ist für mich eigentlich sehr angenehm, wo ich viel sicherer und viel ruhiger durchs Leben kann. Nicht, weil ich alles im Griff habe, sondern weil ich weiss, es dreht mich einen. Und es ist übrigens für das Umfeld auch viel gäbiger, weil sie nicht auf Eierschale rumlaufen müssen. Und das Schöne, das als letzter Punkt, das Heilung auslöst. Meine Heilung, mein Prozess, wo ich durchgehe und heil rauskomme, wird zu einem Stegentritt für den nebenan. Wo ich nachher jemandem den Arm um die Schulter legen kann und sagen, ich weiss im Fall, wie es sich anfühlt. Komm, wir gehen zusammen durch. Jesus hat es für mich gemacht, also wird er es auch für dich machen. Das ist die Kraft von einem Zeugnis. Darum erzählen wir einander, was Gott macht, weil es Hoffnung schafft. Und nicht einfach ist, jetzt muss ich halt durchbeissen. Es gibt Momente, wo Jesus sagt, jetzt beissen wir zusammen durch. Aber noch dann weiss er, was es heisst. Und weiss er, wie sich das anfühlt, wenn ich beissen muss. Jesus ist ein Mann vertraut mit Leiden. Nicht nur für unsere Sünden zu tragen, sondern für unser Herz komplett heil zu machen. Dass wir den Krümpel vom Leben nicht müssen mittragen, bis wir die Welt verlassen. Sondern dass wir das dürfen hinter uns lassen. Und es spielt keine Rolle, in welchem Alter wir sind. Ich garantiere, jeder hier hat Sachen erlebt, die nicht gelaufen sind, wie man wollte. Und es gibt verschiedene Strategien, mit denen umzugehen. Teil sind gesünder und teil weniger. Aber es gibt nur einen, der es heilen kann. Es gibt nur einen, der reinrecken kann und sagen kann, komm, ich mache etwas Schönes daraus. Aus diesem Mist lassen wir das Blümchen wachsen. Du darfst das Lieblingsblümchen wählen. Das ist Jesus. Und für das möchte ich jetzt auch noch beten, dass wir das selber erleben dürfen, die Momente und die Gottesbegegnungen, wo Jesus reinkommt, in die Momente, wenn wir unser Leben zurückschauen und sagen, da ist etwas, auch wenn es vielleicht 50 Jahre her ist, es tut immer noch weh, dass er Gott heilen kann. Und Jesus, ich danke dir, dass du nicht einfach nur als der Held des Kreuzes bist, sondern dass du als das Lamm, das den Schmerz und das Leiden der Welt und von uns ganz persönlich, als uns, in der ganzen Teufel, wie wir es erleben, auch erlebt hast. Und nicht nur erlebt, sondern mitträgt und am Schluss drehst. Und so lade dich ein, dass du in unser Leben hineinkommst und uns begegnest. In den Momenten, wo wir wirklich sagen, es ist noch nicht gelöst. Es tut noch weh. Es ist noch nicht, wie es sein soll. Ich lade dich ein, Jesus, dass du uns hilfst, den Mut zu haben, herzuschauen, den Prozess der Heilung mit dir durchzugehen, dass wir das dir dürfen abgeben und dürfen geheilt werden, geschliffen und glänzend gemacht als die Perlen, die du siehst, Vater. Du, der uns so unendlich liebst. Und wir geben dir die Momente und wir lade dich ein, dass du redest und auch den Finger drauf zeigst, wo sind noch Sachen, die wir vielleicht müssen angehen müssen, weil wir noch einen Knopf haben, der uns auf die Palme treibt. Danke bist du dem, der uns mit so einem grossen Erbarmen, einer Barmherzigkeit und einer Liebe begegnet und uns annimmt, in die Arme nimmt und uns heilt. Dass wir dürfen alle schmerzvollen Situationen verlassen. Amen.